Die Stimmung ist großartig an Bord der zweimotorigen Propellermaschine, die am 13. Oktober 1972 vom Flughafen im argentinischen Mendoza abgehoben hat. An Bord von Flug 571 sind 45 Menschen, ein Rugby-Team aus Uruguay, mitsamt Betreuern und Angehörigen. Auf dem Flug zu einem Spiel in Chile, einem Freundschaftsspiel, ohne Druck, nur zum Spaß, auf einem Trip, der ihnen wie eine Urlaubsreise vorkommt. Die Spieler scherzen, lachen, sind voller Vorfreude, einige schmeißen übermütig einen Rugbyball durch die Kabine, andere gucken staunend aus dem Fenster. Der Himmel ist blau, die Bergspitze der Anden unter ihnen weiß, perfekt in Szene gesetzt von den Strahlen der Nachmittagssonne. Tolles Motiv für Erinnerungsfotos. Doch plötzlich schlägt das Wetter um. Wolken verdunkeln die Berge, beeinträchtigen die Sicht der Piloten. Sie verlieren im Nebel komplett die Orientierung. Und auf einmal verliert das Flugzeug an Höhe, langsam, aber stetig. Nando Parrado schaut aus dem Fenster.
Durch das Fenster sehe ich Wolken. Und dazwischen, 100, 200 Meter entfernt, Felsen. Ein Berg, der an uns vorbeizieht.
So erinnert er sich bei ABC News. Und keine 3 Sekunden später gibt's ein lautes Krachen. Eine heftige Erschütterung. In der Kabine schleudern die Menschen hin und her, schreien vor Angst. Das Flugzeug ist mit einer Felswand kollidiert. Die Tragflächen reißen ab, der flügellose Rumpf stürzt unkontrolliert auf eine Anhöhe und rutscht auf einen Abhang zu. Und wird erst in letzter Sekunde von einer Schneewehe gestoppt.
Ich schaute mich um. Überall nur Chaos. Menschen starben, litten, bluteten. Wir waren mitten in den Anden. Ohne Hilfe, ohne irgendetwas.
Gefangen im ewigen Eis, in 3500 Metern Höhe, ohne Funk, ohne Nahrung, in bitterer Kälte und allgegenwärtig Hunger und Tod.
Ein Gefängnis ist ein 5-Sterne-Hotel dagegen. Da gibt es Wasser, Essen, ein Bett. Da draußen ist es wie auf einem Friedhof, umgeben von toten Freunden. Der schlimmste Ort, den man sich nur vorstellen kann.
72 Tage lang müssen die Überlebenden ausharren und im täglichen Kampf gegen den Tod sind sie irgendwann gezwungen, das Unvorstellbare zu tun.
Das einzig Essbare waren die Leichen unserer Freunde.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport in einem etwas anderen Fall. Normalerweise geht es hier ja um echte Kriminalfälle, Verbrechen aus der Welt des Sports. Es geht um Gewalt oder Betrug, um Täter und Opfer und damit auch sehr oft um Entscheidungen jenseits aller Moral. Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden. Und um so eine Entscheidung geht es auch heute. 1972, da stürzte ein Flugzeug mit einem uruguayischen Rugby-Team in den Anden ab. Die Überlebenden, abgeschnitten von der Welt, eingeschlossen im ewigen Eis. 72 Tage lang in einem Kampf auf Leben und Tod, in dem sie zum Äußersten greifen und etwas tun, was in jeder anderen Situation als Verbrechen gelten würde. Sie essen die Körper ihrer toten Freunde. Kein Mord, kein Verbrechen aus Hass oder Gier, aber doch ein Tabubruch, der im katholischen Südamerika damals tatsächlich moralisch diskutiert wurde, obwohl er in einer Extremsituation passiert ist. Aus purer Verzweiflung resultierte, also kein klassisches Verbrechen im juristischen Sinne, aber wenn ein Tabubruch so tiefgreifend ist, dass er weltweit moralische Debatten ausgelöst hat, dann ist das natürlich trotzdem ein Fall für uns. Was bringt Menschen dazu, ein solches Tabu zu brechen? Das ist die Frage, die wir untersuchen. Welche Rolle spielen der Sportteamgeist, die Disziplin, die körperliche Härte? Und wie verändert so eine Erfahrung einen Menschen für immer? Und unseren Blick vielleicht auch auf Schuld, Unschuld und vor allem Verantwortung. Der Absturz in den Anden 1972 war eine Katastrophe und was danach geschah, war eine Entscheidung. Eine Entscheidung, wie sie vielleicht nur unter nahen Verwandten, unter Brüdern oder unter verschworenen Teammitgliedern in einem Sportteam möglich ist. Wer sind diese jungen Männer, die da im ewigen Eis ums Überleben kämpften? Es sind die Rugby-Spieler des Old Christians Club, eines Amateurteams aus Montevideo in Uruguay, die zu einem Freundschaftsspiel in Chile eingeladen sind. fast alle um die 20, hauptsächlich Studenten, Mediziner, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler. Sie kennen sich alle schon ziemlich lange, sind zum Teil zusammen zur Schule gegangen, sitzen jetzt nebeneinander in den Vorlesungen und Seminaren an der Uni und sie sind Freunde, eine verschworene Einheit. Auf dem Platz als Rugbyspieler, aber eben auch daneben. Manche sind sogar miteinander verwandt, Brüder, Cousins und viele haben auch noch nicht Rugby spielende Familienangehörige dabei.
Wir kriegten den Flieger nicht voll. Daher luden wir Eltern und Schulfreunde ein. Am Ende waren wir 45 Menschen an Bord.
Das erzählt hier Roberto Canessa, 45 Jahre nach dem Unglück bei CGTN America. Canessa ist einer der Spieler und spielt später auch eine wichtige Rolle bei der Rettung der Mannschaft. An seiner Seite dann Nando Parado, auch er Rugbyspieler, Stürmer und später auch Überlebender. Der hat seine Schwester und seine Mutter mit an Bord. Auf dieser Reise, die für die Mannschaft ein tolles Erlebnis werden soll. Ein Amateurteam, das zu einem Spiel ins Ausland eingeladen wird, das ist schon was. Dazu kommt noch, dass diese Reise für viele sogar der erste Flug überhaupt ist. Die Stimmung an Bord ist deshalb ausgelassen, euphorisch und das Ganze hat so ein bisschen was von Klassenfahrt. Und diese Klassenfahrt startet ursprünglich am 12. August 1972 in Montevideo. Wegen schlechter Wetterbedingungen über den Anden ist aber ein Direktflug nach Santiago de Chile unmöglich. Die Maschine muss deshalb in Mendoza in Argentinien zwischenlanden auf der Ostseite der Anden. Das ist damals eine gängige Praxis für Flüge innerhalb von Südamerika, vor allem wenn es sich um kleine oder eben nur schwach motorisierte Flugzeuge handelt, mit der die Reisen unternommen werden, wie in diesem Fall auch. Die Mannschaft fliegt mit einer gecharterten Fairchild, die für diesen Flug extra angemietet worden ist. Aber dieser Flieger ist eigentlich als Militärflugzeug registriert und solche Flugzeuge dürfen nicht länger als 24 Stunden auf argentinischem Boden bleiben, sonst hätte der Pilot gegen internationale Luftfahrtbedingungen verstoßen. Also startet er, obwohl das Wetter sich nicht nennenswert gebessert hat, schon am nächsten Tag wieder in Richtung Chile, tragischerweise am Freitag, dem 13. Und das Unglück nimmt seinen Lauf. Das Flugzeug ist, wie gesagt, zu schwachmotorig für den direkten Weg über die Anden, also müssen sie einen Umweg fliegen über einen tieferen Pass. Ein Trick, den viele Piloten in der Region kennen. Die höchsten Gipfel umgehen sie so, aber nicht das schlechte Wetter, das ihnen dann auch auf dieser Route die Sicht nimmt und damit ein großes Problem darstellt. Denn technische Hilfsmittel zur Navigation, GPS zum Beispiel, wie wir es heute kennen, gibt es damals noch nicht. Und eine durchgehende Radarabdeckung über den Anden gibt es auch nicht. Die Piloten navigieren also per Funknavigation, per Zeitmessung, Sichtflugregeln und dem sogenannten Dead Reckoning, also der ungefähren Schätzung der Position basierend auf Kurszeit und Geschwindigkeit. Und hier macht der unerfahrene Co-Pilot an diesem Tag einen entscheidenden Fehler, den der eigentlich sehr erfahrene Pilot aber nicht bemerkt. Der Co-Pilot verrechnet sich und meldet dann:
Wir haben die Anden hinter uns gelassen. Wir befinden uns über Curicó, Chile.
Er glaubt, sie seien schon durch, dass sie sich Chile nähern würden. Doch das ist ein Irrtum, ein fataler Irrtum, denn in Wirklichkeit stecken sie noch mitten im Gebirge. Aber die Flugsicherung in Chile glaubt der Durchsage und gibt die Freigabe zum Sinkflug. Tja, und dann passiert das, was ihr schon im Intro gehört habt.
Durch das Fenster sehe ich Wolken. Und dazwischen, 100, 200 Meter entfernt, Felsen. Ein Berg, der an uns vorbeizieht.
Dann ein Knall. Die Maschine kracht gegen einen Berghang. Die Tragflächen reißen ab. Der Propeller schlägt durch die Kabine. Menschen werden durch den Rumpf geschleudert. Sitze fliegen umher. Knochen brechen. Die Trümmer stürzen auf eine Anhöhe, rutschen einen Abhang hinunter und bleiben erst in einer Schneewehe stecken.
Ich schaute mich um. Überall nur Chaos. Menschen starben, litten, bluteten. Wir waren mitten in den Anden. Ohne Hilfe, ohne irgendetwas.
12 Menschen sind sofort tot, 33 leben noch. Noch, denn viele von den Insassen sind schwer verletzt. Unter ihnen auch Susi Parado, die Schwester von Nando. Sie lebt noch, aber sie kann nicht sprechen. Ihre Lippen sind blau, ihre Füße lila vor Kälte und sie wird einige Tage später dann auch sterben. Vom Flugzeug ist nur noch der aufgerissene Rumpf über und rundherum Schnee, Eis, Felsen, keine Straße, kein Dorf, nichts. Die Abgestürzten sind alleine in 3500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Das Funkgerät zerstört, Nahrung nur noch in ganz geringen Resten vorhanden und die Hoffnung fast erloschen, erinnert sich Canessa bei CGTN America.
Ein Gefängnis ist ein 5-Sterne-Hotel dagegen. Da gibt es Wasser, Essen, ein Bett. Da draußen ist es wie auf einem Friedhof, umgeben von toten Freunden. Der schlimmste Ort, den man sich nur vorstellen kann.
In life or in death maybe.
Die Hölle beginnt und niemand weiß, wie lange sie dauern wird. Die ersten Stunden nach dem Absturz sind chaotisch. Menschen schreien, andere stehen unter Schock, wieder andere kümmern sich sofort um die Verletzten. Der medizinische Notstand bei den Abgestürzten ist natürlich riesig. Aber unter den Überlebenden sind immerhin zwei Medizinstudenten. Einer davon, der schon erwähnte Roberto Canessa. Er wird aus dem Wrack geschleudert, bleibt aber wie durch ein Wunder nahezu unverletzt. Und er beginnt sofort zu helfen. Er näht so gut es geht Wunden. Er versucht Knochen zu schienen mit dem, was er eben findet in den Trümmern. Gurte, Metallstangen, alles was irgendwie nützlich scheint, nimmt er und rettet damit einigen das Leben. Auch Nando Parado überlebt, wie durch ein Wunder, obwohl er beim Aufprall ein Schädelhirntrauma erlitten hat und tagelang bewusstlos ist.
I was 4 days in a coma.
Ich lag 4 Tage im Koma.
Aber dass er im kalten Schnee liegt, ist seine Rettung. Die kalten Temperaturen verhindern nämlich, dass sein Gehirn weiter anschwellen kann. Und so überlebt er.
And when my friends...
Meine Freunde dachten erst, ich wäre tot. Als sie dann aber sahen, dass sich meine Beine bewegten, brachten sie mich weg vom Haufen der Leichen ins Flugzeug. Da öffnete ich die Augen.
Er wacht auf, erfährt, dass seine Mutter beim Absturz ums Leben gekommen ist, dass seine Schwester ebenfalls mit dem Tode ringt. Tja, und Nando wird dann zu einer der wichtigsten Figuren im Überlebenskampf. Die Überlebenden richten sich aber erstmal im Wrack ein. Das Heck der Maschine ist abgerissen. Geblieben ist nur noch der aufgerissene Rumpf und der wird jetzt zur notdürftigen Behausung. Den isolieren sie, soweit es möglich ist, erzählt Roberto Canessa hier bei einem Vortrag der American Society of Echocardiography.
In solchen Momenten wirst du erfinderisch. Wir fingen an, die Sitze aufzutrennen. Die Bezüge waren aus guter Wolle. Daraus machten wir Decken. Und alle Koffer stapelten wir im Heck des Flugzeugs, als Schutz gegen die Kälte von draußen.
Was sie entbehren können, stopfen sie in die offenen Ritzen, um den Wind draußen zu halten. Und sie legen sich eng nebeneinander, um sich gegenseitig Wärme zu geben. Denn es ist bitterkalt außerhalb des Wracks, minus 20 bis minus 25 Grad tagsüber. Nachts ist es noch kälter.
It's a frozen hell. I mean,
das ist eine gefrorene Hölle. Eis und Kälte, die dich beißt.
You know, it's a frozen hell.
Das sagt Nando Parado. Mit rissigen, blutigen Händen schlagen sie sich gegenseitig auf die Schultern, um die Durchblutung anzuregen. Sie spenden sich gegenseitig wenigstens damit ein bisschen Wärme.
Die einzige Wärmequelle ist die Umarmung deiner Freunde. Du sagst, komm schon, gib mir deinen Atem. Atme mir ins Gesicht. Das ist die einzige Wärme, die du dort hast.
Wasser gibt's technisch gesehen natürlich genug. Sie sind ja von Schnee umgeben, aber mit Schnee gibt's da doch ein paar Probleme.
When you swallow snow, your tongue gets frozen.
Wenn du Schnee schluckst, friert dir die Zunge fest. Daher mussten wir uns Wassermaschinen bauen. Mit denen haben wir dann den Schnee geschmolzen und hatten dann Trinkwasser. Ein echter Schatz.
Sie lernen irgendwann Schneewasser mit leeren Flaschen in der Sonne anzuwärmen und haben so wenigstens was zu trinken. Aber was bleibt, ist der Hunger. Denn das, was von den Snacks an Bord den Absturz überstanden hat, waren 2 Blöcke Schokolade, vielleicht ein paar Nüsschen noch und eine Flasche Rum. Ein paar Tage können sie damit auskommen. Natürlich streng rationiert alles in wirklich winzigen Portionen. 1 Stück Schokolade für 4 Leute. 1 winziger Schluck Rum, damit halten sie aber durch. 6 Tage, vielleicht 7 Tage, aber dann ist alles weg. Jetzt beginnen sie, Leder von den Sitzlehnen abzureißen, versuchen es zu essen. Sie zerbeißen Gurte, öffnen Sitzpolster in der Hoffnung, darin irgendeine essbare Füllung zu finden. Aber sie finden nur Schaumstoff. Und während dieser Tage immer wieder die bange Hoffnung, vielleicht ahnen ja die Behörden, dass wir überlebt haben. Vielleicht sind Suchtrupps längst unterwegs und tatsächlich, sie sehen an Tag 2 des Absturzes zwei Flugzeuge, die die Unglücksstelle überfliegen. Sie schreien, sie winken, sie versuchen auf sich aufmerksam zu machen, aber niemand sieht sie offenbar.
Wir bauten uns ein Empfangsradio. Wir hatten ein kleines Transistorradio mit einem Kabel. Dafür bastelten wir eine Antenne und konnten einen Kurzwellensender hören. Jeden Morgen um 7 hörten wir die Nachrichten aus Chile.
Was sie an Berichten über ihren Absturz hören, lässt sie zunächst glauben, dass noch Hoffnung bestehen könnte. Doch dann kommt die Nachricht, die alles verändert.
And after 10 days, the journalist said that the search had been abandoned because there was no way to find survivors after a plane crash of that.
Nach 10 Tagen sagte der Journalist, dass die Suche aufgegeben wurde, weil es unmöglich sei, Überlebende zu finden. Ich glaube, das war die schlimmste Nachricht meines Lebens, denn sie bestätigten, du bist tot. Du atmest, aber du bist tot. Wie ein Zombie. Wir waren tot und gingen noch. Und es gab kein Entkommen.
Sie sind abgeschnitten von der Welt. Der Flugzeugrumpf ihre einzige Zuflucht. Umgeben nur von Schnee, Wind und Tod. Und jetzt ist klar, niemand wird sie retten. Die Welt hat sie aufgegeben. Und sie sind dem sicheren Hungertod ausgeliefert. Denn sie haben ja nichts mehr zu essen. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Da gibt es schon noch etwas. Nur der Gedanke daran, der ist so erschreckend, dass ihn zwar viele sicher haben, aber eigentlich keiner äußern will, bis Nando Parrado sich traut, den Elefanten im Raum anzusprechen.
Ich sagte, jeder denkt doch dasselbe. Was sollen wir tun? Wir müssen essen. Und die einzige Eiweißquelle sind die toten Körper der Menschen hier vor uns.
Das einzig zumindest theoretisch Essbare in Reichweite sind die tiefgekühlten Leichen der gestorbenen Freunde und Familienmitglieder. Aber kann man, darf man Menschen essen? Der Gedanke ist schockierend. Die Männer sind christlich, katholisch erzogen worden. Sie diskutieren lange, emotional. Da sind auf der einen Seite natürlich diese moralischen Bedenken. Aber auf der anderen Seite ist die Realität und die ist erbarmungslos. Hier oben auf dem Berg gibt es nichts. Keine Tiere, keine Pflanzen, kein Leben. Nur den Hunger und eben die Leichen ihrer Freunde, Verwandten, ihrer Teamkameraden. Die Männer ringen mit sich, suchen nach einer moralischen Rechtfertigung und finden sie schließlich im Glauben. Sie vergleichen die Entscheidung, vor der sie gestellt sind, mit dem christlichen Abendmahl, dem Symbol der Opferung, wo Fleisch und Blut geteilt werden für das Leben der anderen.
And starvation begins to do its work. So I think that God helped me one day, because I thought, if I was dead and my friend was alive, what the biggest honor would be for me to be part of the life project. And
wir drohten zu verhungern. Dann dachte ich, wäre ich tot, aber mein Freund lebte, würde ich ihm gerne meinen Körper geben, damit er zu Kräften kommt. Aber das theoretisch zu denken ist leicht. Du musst das dann aber auch praktisch umsetzen.
So everything theoretically can be thought and can be imagined. But there's a moment that you must go there and cut the piece.
Aber sie ringen sich durch, den Tabubruch zu begehen, um zumindest eine kleine Chance zu haben, zu überleben, wenn auch widerwillig.
How do you feel when you have to cut a piece of your friend and you have to eat it? And you don't want to do that. Because you're feeling that you are the smallest thing in the life scale, eating your friend there. And you don't want to swallow the piece. And then I thought, why should I eat this piece? Isn't it easier to die? And then I remember my mother, that once we went to a friend that had died and when we were coming out.
Wie fühlt man sich, wenn man ein Stück seines toten Freundes isst? Du willst es nicht. Du willst das Stück gar nicht hinunterschlucken. Wäre es nicht leichter zu sterben? Und dann dachte ich an meine Mutter. Sie sagte mal, dass sie ohne ihre Kinder nicht weiterleben würde. Und ich schluckte das Stück hinunter. Der Mensch ist so anpassungsfähig, dass es irgendwann fast normal wird.
Human beings are so versatile that this begins something very common.
Aber sie geben sich Regeln, klare Regeln. Wir essen weder die Gesichter der Toten noch deren Organe. Wir verwenden nur das Muskelfleisch. Und so zerschneiden sie die tiefgefrorenen Körper mit Glasscherben und Metallteilen aus dem Wrack und lagern dann die Fleischvorräte in der Außenverkleidung des Wracks. Sie essen von diesen Vorräten, diszipliniert, in kleinen Portionen, rationiert, geordnet und immer mit Respekt, mit dem Respekt vor ihren toten Freunden, die ihr Leben gegeben haben, damit die anderen überleben können. So haben sie ihren Tabubruch gerechtfertigt. Und sie essen in dem Gefühl, wenn wir es nicht tun, dann werden wir sterben. Sie haben sich also durchgerungen, den schwersten Schritt getan, den sich ein Mensch vielleicht vorstellen kann. Sie essen von den Toten, um zu überleben, und sie kommen damit wieder zu Kräften und schöpfen neben neuer Kraft auch ein kleines bisschen Hoffnung. Doch dann kommt Tag Nummer 17 und eine Nacht, in der die Hölle in den Anden ein zweites Mal beginnt, denn ein Sturm hat sich zusammengezogen. Der Wind pfeift erbarmungslos über die Gipfel, wirbelt Schnee auf, die Sicht ist gleich null, die Überlebenden suchen Schutz im Rumpf ihres Flugzeugs, dicht an dicht wie immer. Und sie haben das Wrack ja so gut es geht verbarrikadiert, um sich selbst und auch ihre Fleischvorräte vor dem Sturm zu schützen. Doch plötzlich hören sie ein Grollen, das immer lauter wird. Dann ein dumpfer, ein heftiger Schlag, der ihr Versteck erschüttert. Schnee bricht durch die Löcher im Wrack ins Innere, vergräbt einige der Überlebenden unter sich. Mannschaftskapitän Marcelo Perez zum Beispiel, der erstickt unter diesen Schneemassen. Auch Liliana Metol, die bis dahin einzige überlebende Frau, wird von den Massen erfasst und kann nicht gerettet werden. Eine Lawine hat das Wrack vollständig unter sich begraben. Die Überlebenden sitzen 3 Tage lang in absoluter Finsternis, können sich kaum bewegen und wagen auch kaum zu atmen, denn der Sauerstoff, der wird unter der Schneedecke immer, immer knapper. Nach 3 Tagen schaffen sie es endlich, doch ein Loch nach außen zu graben. Sie sehen wieder Licht, atmen frische Luft und sie leben. Doch der Berg, der hat sich wieder etwas von dem genommen, was sie so mühselig verteidigt haben. Einen großen Teil ihres Muts, ihrer Hoffnung und vor allem weitere Kameraden. Die Lawine hat ihnen noch einmal brutal vor Augen geführt. Sie können hier nicht einfach nur abwarten. Niemand wird kommen, außer der Tod, unweigerlich, früher oder später. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie selbst handeln.
The weeks went by and I had this equation in my mind.
Die Wochen vergingen und ich hatte diese Rechnung im Kopf. Ich sagte immer wieder zu Roberto, schau Roberto, wir müssen hier raus, bevor wir zu schwach sind, um noch fliehen zu können. Wir müssen hier raus, bevor es hier kein Essen mehr gibt, keine Körper mehr.
Aber das zu wissen und dann auch entsprechend zu handeln, das ist nicht leicht, vor allem nicht unter den herrschenden Bedingungen dort.
Außerdem brauchen wir gutes Wetter.
Und dazu kommt noch, die Jungs kommen allesamt aus Uruguay. Da gibt es keine Berge, Schnee auch nicht. Die Jungs kommen vom Strand, kennen eigentlich nur gutes Wetter. Sie müssen sich auf diese Extrembedingungen erst richtig einstellen, vorbereiten. Denn Hilfe zu holen, das bedeutet ja, mit Gepäck, mit Verpflegung tagelang durch tiefen Schnee zu stapfen und über hohe Berge zu steigen. Ein paar der Überlebenden beginnen, für diese Aufgabe zu trainieren. Sie laufen täglich kurze Strecken im Schnee, binden sich dazu Gepäckstücke auf den Rücken, simulieren quasi den Ernstfall. Sie üben mit selbstgebauten Schneebrillen aus Cockpitglas, immer in dem Bewusstsein, eine Rettung ist nur noch möglich, wenn zumindest einer von uns hier von diesem Berg runter und ins Tal kommt. Nando Parado ist einer, der sich traut, diesen Weg zu unternehmen. Seine Mutter, seine Schwester sind beim Absturz gestorben. Er hat ja nichts mehr zu verlieren.
Ich werde sterben, aber nicht kampflos.
Er wird auf seinem Weg begleitet von Roberto Canessa, seinem besten Freund unter den Überlebenden. Den haben wir hier jetzt ja auch schon einige Male im O-Ton gehört. Und aus denen hört man auch raus, finde ich, wie er charakterlich unterwegs ist. Analytisch und zäh, so wird er auch von den Überlebenden beschrieben. Und er ist einer der 3, die sich auf den Weg machen. Komplettiert wird das Trio von Antonio Vicentin. Stark und vor allem pragmatisch, das sind die Attribute, die man ihm zuschreibt. Die 3 schmieden einen ungefähren Plan. Sie wissen ja nicht, wo sie genau sind. Eine Landkarte haben sie nicht. Sie können lediglich über den Stand der Sonne und den Stand der Sterne navigieren. Und sie wissen auch nicht, wie weit sie marschieren werden müssen, um Hilfe zu holen. Aber sie versuchen sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Sie basteln sich sogar Schlafsäcke.
One of the guys found looking inside the airplane and into the parts that there was a insulation.
Einer von uns entdeckte im Wrack ein Isoliermaterial. Es umhüllte die Rohre der Klimaanlage und das Heizungssystem. Mit Kupferdraht aus der Elektrik nähte er diese Stücke zusammen zu einem provisorischen Schlafsack. Und dieser Schlafsack rettete uns das Leben.
And that sleeping bag saved our lives.
Sie packen getrocknetes Fleisch ein und die Hoffnung, irgendwann auf Zivilisation zu stoßen. Am 12. Dezember, 60 Tage nach dem Absturz, brechen sie auf. Sie verlassen das Wrack, den einzigen Schutz der letzten Wochen. Sie steigen in Richtung eines Bergrückens, weil sie glauben, dahinter müsste Chile liegen. Doch als sie den Bergrücken erreichen, verlieren sie fast ihren letzten Mut, denn sie sehen weitere Berge, wo das Auge nur hinblickt, weitere Gipfel. Und natürlich Eis und Stein, und sie spüren diesen gnadenlosen, eiskalten Wind, quasi wie den Hauch des Todes. Und dieser Hauch des Todes, der bringt Antonio Vicentin zu einer Erkenntnis, er kann nicht mehr. Er wird es nicht schaffen und den beiden anderen als Klotz am Bein ihren Marsch erschweren will er auch nicht. Also gibt er Roberto und Nando seine Essensration und kehrt um, geht alleine zurück zum Wrack, während die beiden anderen weiter marschieren. 10 Tage lang, insgesamt 60 Kilometer, kämpfen sie sich durch metertiefen Schnee, über gefährliche Gletscher, mit nichts als der Hoffnung, aber auch der ständigen Angst im Nacken, dass der nächste Schritt vielleicht der letzte sein wird.
Every day, every night, I say, how am I gonna die?
Jeden Tag, jede Nacht fragte ich mich, wie werde ich sterben? Mein einziger Gedanke, wie ist es, aus 2000 Fuß gegen einen Felsen zu prallen? Werde ich erfrieren? An Hunger sterben? Wie werde ich meinem Tod begegnen?
Aber dann, am 70. Tag nach dem Absturz, dem 21. Dezember, kommen Roberto und Nando an einen Fluss, an einen reißenden Fluss. Ohrenbetäubend laut, aber sie sehen jemanden auf der anderen Seite. Ein Mann mit einem Pferd, erzählt Roberto hier.
Auf der anderen Seite des Flusses sehe ich plötzlich einen Hirten. Und ich rufe, Nando, lauf, ein Hirte.
Ihnen gelingt es tatsächlich, den Hirten auf sich aufmerksam zu machen. Aber wegen des tosenden Wassers können sie sich mit ihm nicht richtig verständigen. Also schreiben sie einen Hilferuf auf einen Zettel. Den wickeln sie in ein Taschentuch, knoten ihn um einen Stein und werfen ihn dann über den Fluss. Der Hirte liest die Nachricht, kann sie kaum glauben, aber er begreift sofort, dass Eile geboten ist. Er springt auf sein Pferd, reitet Richtung Tal und holt Hilfe. Noch am selben Abend kehrt der Hirte zurück mit Brot, Käse und Wasser. Er reicht es ihnen über eine improvisierte Seilverbindung. Das erste richtige Essen seit 70 Tagen und dann teilt er ihnen mit, ich komme morgen mit der Armee zurück. Ja, und so passiert es. Nando und Roberto haben es tatsächlich geschafft. Sie haben Hilfe organisiert. Sie werden zum Militärstützpunkt San Fernando gebracht und von dort steigen dann 2 Hubschrauber der chilenischen Armee auf, ausgestattet mit Notrationen, Medikamenten und Decken. Die Rettung allerdings, die gestaltet sich als schwierig, denn die Luft dort oben in den Anden ist dünn und die Winde auf dem 3500 Meter hohen Bergkamm sind unheimlich tückisch, auch für erfahrene Höhenpiloten. Mehrere Versuche, zum Wrack vorzudringen, zur Unglücksstelle, scheitern zunächst. Aber die Retter geben nicht auf und schaffen es schließlich doch. Sie landen bei den restlichen Überlebenden. 72 Tage nach dem Absturz. Die Retter finden 14 ausgezehrte Menschen vor, abgemagert bis auf die Knochen. Viele von ihnen wiegen keine 50 Kilo mehr. Die meisten haben Erfrierung, Unterkühlung, Zahnfleischentzündung durch Skorbut. Aber sie leben, inklusive Roberto und Nando, haben es am Ende 16 der 45 abgestürzten Menschen geschafft. In 2 Etappen werden die restlichen Überlebenden ins Tal gebracht. Etwas anderes lassen die Wetterbedingungen nicht zu. Die Retter holen zunächst 8 Überlebende, am nächsten Tag dann die letzten 6. Parado und Canessa, die beiden Lebensretter, bleiben im Tal. Sie sind zu erschöpft für den Rückflug in die Berge und sie müssen auch nicht mehr zurück. Ihre Mission ist erfüllt. Am 23. Dezember 1972 ist die Welt nicht mehr dieselbe, jedenfalls nicht für die 16 jungen Männer, die nach 72 Tagen im ewigen Eis endlich wieder unter anderen Menschen sind. Sie werden in Krankenhäuser gebracht, untersucht, gepflegt, die ersten Fotos von ihnen gehen um die Welt. Abgemagerte, ausgezehrte Gestalten sind auf diesen Fotos zu sehen, aber sie stehen auf eigenen Beinen und schnell stellt sich dann noch eine andere Frage. Wie konnten sie überhaupt überleben? Als die ersten Journalisten mit den Geretteten sprechen, kommen die Gerüchte hoch. Gerüchte über Kannibalismus, über das Zitat, fressen von Menschenfleisch. Ja, und bald ist klar, die Überlebenden haben selbst beschlossen, die Wahrheit zu sagen und verschweigen tatsächlich auch nichts. Sie erklären, warum sie diese Entscheidung treffen mussten. Sie erzählen von ihrer Verzweiflung, von der inneren Zerrissenheit, davon, wie schwer es war, das erste Stück Menschenfleisch tatsächlich runterzuwürgen. Und sie erzählen davon, wie sie sich diese Regeln gegeben haben. Regeln, die auf Respekt vor den Toten beruhen. Aber es hilft alles nichts. Die Schlagzeilen überschlagen sich natürlich trotzdem in gewissen Medien. Menschenfresser in den Anden. Sie aßen ihre toten Freunde. Der Preis des Überlebens. Besonders in Südamerika, wo katholischer Glaube und Moralvorstellungen tief verankert sind, sorgt das selbstverständlich für Entsetzen. Und doch, viele Menschen reagieren auch mit Mitgefühl. Die Kirche selbst sogar spricht die Überlebenden von Schuld frei. Sie haben aus Nächstenliebe und Selbsterhaltungstrieb gehandelt, heißt es von Seiten der Kirchenvertreter. Deshalb seien sie auch nicht zu verurteilen, sondern zu bewundern für ihren Überlebenswillen. Ein Überlebenswille, der Grenzen sprengt und auch die Erkenntnis bringt, Moral, das ist kein festes Gesetz, die existiert nur, solange die Umstände sie auch zulassen. Wenn es nämlich keine Regeln mehr gibt, dann zeigt sich, was Menschen wirklich antreibt. Das kann durchaus im negativen Sinn verstanden werden oder, wie in unserem Fall, in dem es nur noch Schnee, Kälte und Tod gab, im sehr positiven Sinn. Denn das, was die Überlebenden antrieb, war neben dem Überlebenswillen die Verantwortung für andere und für das Leben allgemein. Deshalb haben diese Männer das Unvorstellbare getan, genau wegen ihres engen Zusammenhalts und der Verantwortung füreinander, weil sie ein Team waren, über den Tod hinaus. Und das konnten sie nur, weil sie schon zu Lebzeiten gelernt hatten, sich aufeinander zu verlassen, zu vertrauen auf dem Spielfeld und auch beim Überlebenskampf dann im ewigen Eis. Sie waren quasi Brüder im Geiste, bereit, alles zu teilen, sogar das eigene Fleisch. Die 16 Überlebenden sind am Ende in eine Welt zurückgekehrt, die weitergelaufen ist in der Zwischenzeit, während sie im Eis ums nackte Überleben kämpften. Auf einmal standen sie wieder unter Menschen, die mit ganz anderen, normaleren Problemen zu kämpfen hatten, die ihnen nach ihrer Extremerfahrung wahrscheinlich vergleichsweise banal vorgekommen sein mussten. Ein Grund auch, warum sie lange brauchten, um im Alltag wieder anzukommen. Sie wurden in den nächsten Jahren dann Ärzte, Juristen, Unternehmer, Väter, aber sie blieben vor allem eins, Überlebende mit einer traumatischen Erinnerung, mit der jeder auf seine eigene Weise versuchte umzugehen. Einige sprachen öffentlich nie wieder über das Erlebte, andere schrieben ihre Erlebnisse auf, privat in Tagebüchern oder öffentlich in Büchern. Sie hielten Vorträge oder gaben Interviews wie vor allem Canessa und Parado. Sie stellten und stellen sich der Öffentlichkeit nicht, um berühmt zu werden, sondern zu erklären, was es heißt zu überleben, was es heißt, ein Mensch zu sein unter unmenschlichen Bedingungen. Die 16 Überlebenden, soweit sie heute noch leben, treffen sich immer noch regelmäßig, auch an der Unglücksstelle dort ganz oben in den Anden, in tiefer Verbundenheit, auch mit ihren toten Freunden, denen sie letztlich auch ihr Leben verdanken. Sie tragen sie quasi in sich, im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem natürlich auch in ihren Herzen. Und auf ihren Zusammenkünften, da stellen sie sich immer wieder dieselbe Frage. Warum gerade wir? Warum haben wir es geschafft? Die Antwort darauf ist einfach. Gleichzeitig tief und universell, weil sie ein Team waren.